Wow, so schön, euch alle zu sehen an diesem Pfingstsonntag. Ich möchte gerne über den Heiligen Geist sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir im Vorfeld ging, aber ich habe ganz oft unseren Nachbarn und beim Einkaufen und so weiter den Leuten am Freitag ein schönes Pfingstfest gewünscht. Und die Reaktion war zuweilen weit aufgerissene Augen. Von welchem Stern ist der gekommen? Es wird Zeit, dass wir darüber reden, über den Heiligen Geist, weil es wäre zu kurz gegriffen zu sagen, er ist nur eine Kraft Gottes. Nein, er ist eine Person der Dreieinigkeit. Viele Menschen haben mit Gott, dem Vater, nicht unbedingt so das Problem. Man kann sich das vorstellen, Vaterschaft. Jesus wird uns in den Evangelien sehr eindrücklich beschrieben. Aber wie ist das so mit dem Heiligen Geist? Nun, er ist eine Person, ich habe es gesagt, mit allem, was eine Person ausmacht. Und der ein oder andere denkt, oh, an Pfingsten trat der Heilige Geist so richtig auf den Plan. Nein, wir müssen früher beginnen. Wir können schon auf der ersten Seite der Heiligen Schrift sehen, wie der Heilige Geist aktiv war. Weil Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist, sie haben beschlossen, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde. Und die Schöpfung begann. Und die Bibel sagt es uns nicht detailliert, aber irgendwie kam ein Störmanöver hinein, weil Chaos und Durcheinander, wie es gleich heißt am Anfang der Schöpfung, kommt nicht von Gott. Der Ursprung sicher der Teufel, der hier ein Tohuwabohu, ein Durcheinander hineinbringen wollte in die Schöpfung. Aber da gab es ja den Geist Gottes. Und der Heilige Geist, heißt es, er lagerte über den Wassern und er bringt in Ordnung. So wie er das damals getan hat, will er auch heute Menschenleben in die göttliche Ordnung hineinbringen. Das ist etwas Wunderbares. Aber tatsächlich trat der Heilige Geist immer so punktuell im Alten Testament auf. Wenn du an das Volk Israel denkst, wie sie geführt wurden in der Wüste von einer Wolken- und Feuersäule. Es war der Heilige Geist, der ihnen voranging und den Weg zeigte. Er war die Kraft, die das Rote Meer teilte, damit Israel trockenen Fußes hindurchziehen konnte. Es ist die Power des Heiligen Geistes, die die starken Mauern von Jericho zu Fall und zum Einstürzen brachte. Es ist die Energie des Heiligen Geistes, die den Kieselstein von dem kleinen Hirtenjungen David beschleunigte und lenkte zielgenau auf den Riesen Goliath. Es ist der Trost und der Beistand des Heiligen Geistes. Er half Hiob in dieser ganz schweren Zeit des Leidens. Er war derjenige, der beim Propheten Daniel in der Löwengrube war und das Maul der Löwen und der Raubkatzen verschloss. Der Geist Gottes im Feuerofen kühlte er dort die Freunde, damit sie nicht verbrannten, sie wieder herauskamen und ein riesiges Zeugnis darstellten. Und immer wenn sich das Volk Israel im Alten Testament an die Führung des Heiligen Geistes hielt, ging es ihnen gut. Aber wer ein bisschen die Bibel gelesen hat und auch im Alten Testament unterwegs war, weiß, so oft hat Israel sich außerhalb des Willen Gottes befunden, kam schließlich in Sklaverei, 400 Jahre in Ägypten und dann ganz übernatürlich durch die Kraft Gottes wurden sie hinausgeführt in die Freiheit. Im verheißenen Land schließlich wollten sie einen König haben, so wie die anderen Nationen, weil Gott als Führung und Leitung, es war ihnen zu wenig, sie wollten hier einen König zum Anfassen haben. Und es kam, wie Gott es vorhergesagt hat, das ganze Projekt mit den weltlichen Königen war eine einzige Katastrophe. Neben dem gewünschten König gehört natürlich auch ein Tempel dazu, weil alle coolen Völker hatten einen Tempel und für Gott war es eigentlich vollkommen okay, in einem Zelt zu leben. Warum? Weil er ein mobiler Gott war. Es war, als wenn Gott sagen würde, hey, ich bin mit meiner momentanen Bude ganz zufrieden. Sowieso alles nur vorübergehend. Es ist sinnlos, etwas Schickes zu bauen, da ich eh lange nicht dort wohne. Doch König David, der wollte nicht, dass Gott wie ein Royal Ranger unterwegs ist. So begann er mit dem Plan, bereitete alles vor, sein Sohn Salomo, und das tröstet mich etwas, baute dann den Tempel in 20 Jahren. Wir waren wesentlich schneller fertig hier mit dem Bau unseres Gebäudes. Wobei der Vergleich natürlich hinkt. Der Tempel war eine ganz andere Nummer, muss man schon ehrlicherweise sagen. Aber weißt du was? Das mit dem Tempel war gar nicht Gottes Idee. Trotz einiger einzigartigen Merkmale hatte der jüdische Tempel ganz viel mit antiken und mit heidnischen Tempeln etwas gemeinsam. Es gab Veranden, Kammern, Höfe, Wohnräume und ein Altar für Tieropfer wurde verwendet. Das gab es in allen anderen Tempeln dieser Welt ja auch. Heidnische Tempel hatten stets einen heiligen Raum, der speziell für die Götzenbilder entworfen wurde. Nun, hier war der Unterschied: im Tempel war das Allerheiligste im jüdischen Tempel ein Raum ohne ein Bildnis, weil das, wussten sie, ist strengstens verboten. Weil Israels Gott Geist ist, ein heiliger Geist. Israels Gott wurde also nicht in einen Tempel gestellt. Bei der Einweihung, da wurde kräftig gefeiert. 2 Wochen, tausende Tieropfer wurden gebracht. Und weil Gott nicht unhöflich ist, hat er dieses Opfer mit seinem göttlichen Feuer bestätigt. Das kannst du so oft im Alten Testament lesen. Wenn Gott einen Bund geschlossen hat, zum Beispiel mit Abraham, dann kam er mit seinem göttlichen Feuer. Und hier eben auf diese viele Tieropfer, die da gebracht wurden. Als Salomo zum König gesalbt wurde, herrschte Frieden im Land. Manche Leute sprechen von der goldenen Epoche, das goldene Zeitalter Israels des Friedens. Salomo beließ es nicht allein mit dem Tempelbau, sondern er baute ganz viele Miniaturtempel für die unterschiedlichsten Götter, die seine viele Hunderten von Frauen mit ins Land brachten. Und während Salomo sein Versprechen Gott gegenüber vergaß oder aufgab, hat Gott seine Verheißung an Salomo und auch an dich und an mich niemals vergessen. Es kam, wie Gott es vorausgesagt hat. Nebukadnezar schickte seine Soldaten 587 vor Christus nach Jerusalem. Sie rissen den Tempel bis auf die Grundmauer nieder. Gott war an diesem Nachmittag nicht zu Hause. Er war schon lange vorher aus dem Tempel ausgezogen. Wie gut, dass Israel einen mobilen Gott hatte. Als Babylon um 538 vor Christus an die Perser fiel, da erlaubte Kyros der Große nicht nur, dass die Juden in ihre Heimat zurückgehen, sondern er machte ihnen sogar Mut, den Tempel wieder aufzubauen. Aber nirgends berichtet uns die Bibel, dass Gott da nochmal in seine Herrlichkeit eingezogen ist, so wie es bei Salomo mal war. Auch nicht, nachdem die Römer unter Herodes den Tempel ja noch viel prunkvoller wieder aufbauten. Es war ja von Anfang an nie Gottes Idee, weil er ist und er bleibt der mobile und der in Menschen wohnende Geist. Der Heilige Geist möchte nicht irgendwo einem Ort, einem Raum zugeordnet sein, sondern er will in uns Menschen leben. Und genau das ist es, was uns das Neue Testament aufzeigt. Dass du und ich, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, der in uns wohnt, der uns führen und leiten will, der an unserer Seite sein möchte, in den herausragenden, schönen Zeiten, in denen wir jubeln, aber auch da, wo es schwierig wird und wir trauern. Der damalige Tempel und alles, was damit verbunden war, verursachte beim Anschauen nur noch schmerzliche Erinnerungen an eine vergangene Zeit, die nie wiederkehren würde. Und trotz allem, was passierte, war Gott entschlossen, seinen Bund mit Abraham zu erfüllen. Gott sandte eine ganze Reihe von Propheten, um die Könige, die so häufig wechselten, scharf zu ermahnen, sie zu warnen und vor allen Dingen auch Hoffnung zu geben auf die Zukunft, dem Volk zu zeigen, hey, da kommt etwas auf euch zu. Und der Prophet Haggai im 2. Kapitel, im 9. Vers, er spricht von einem neuen Tempel. Und der wird den früheren weit in den Schatten stellen. So prachtvoll wird er sein. Da sagt Haggai, an dieser Stätte werde ich Frieden und Heil schenken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Und der Prophet sieht schon in eine Zukunft, einen Tempel, der eben nicht aus Steinen, aus Beton gebaut wird, sondern aus Menschen, aus Fleisch und Blut. Man könnte argumentieren, dass Gott in den Jahren der Besetzung und Unterdrückung Israels schwieg und weißt du was, er war gewiss nicht abwesend. Er war immer da und Gott setzte in dieser Zeit alles punktgenau an den richtigen Platz. Der Prophet Joel bezeichnet das im 3. Kapitel. Er sagt, wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden wandern. Und und bedeutungsvolle Träume haben. Und die jungen Männer werden wandern und Visionen. Dann heißt es, ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Also ganz unabhängig von irgendwelchem Stand, sozialem Hintergrund, auf alles, auf jeden, egal aus welchem Land der Mensch kommt. Gott sagt, ich werde meinen Geist ausgießen. Und Joel sagt, wenn dies geschehen ist, und darum müssen wir einen Vers zurückspringen, weil wir wollen wissen, was sind die Voraussetzungen dafür, dass der Heilige Geist auf allem Fleisch ruht. Und Joel sagt im 2. Kapitel, Vers 27, ihr werdet erkennen, dass ich mitten unter euch in Israel wohne. Das sagt Gott. Und dass ich allein der Herr, euer Gott, bin und sonst keiner. Das ist die Voraussetzung für die Ausgießung des Heiligen Geistes, dass ich, Gott, unter euch wohne. Und schau, als niemand damit gerechnet hat, als die meisten die Hoffnung aufgegeben haben, als das Römische Reich sich immer weiter auf dieser Welt zu einem Imperium ausbreitet, da bewegte Gott sich ganz sichtbar zu den Menschen, um, wie es Joel vorausgesagt hat, unter ihnen zu wohnen. Und zwar unter allen Menschen und nicht nur mehr unter einem Volk, dem Volk Israel. Ein Zimmermann entdeckte, dass seine Verlobte schwanger war. Das Warten war vorbei. Gottes Verheißung an Abraham würde sich erfüllen. Die Nationen sollten jetzt gesegnet werden, genauso wie es vorausgesagt war. Und als Teil dieses Prozesses würde Gott ein letztes Mal den Tempel besuchen. Aber nicht als Wolke der Herrlichkeit, sondern als ein galiläischer Taglöhner, aus dem ein Rabbi wurde. Ein Rabbi, der ein Feuer entfachen sollte. Jesus, der kam, um die Botschaft vom Reich Gottes zu bringen. Und Jesus erkündigte den Heiligen Geist an und dieses göttliche Feuer, das nicht mehr auf irgendein Tieropfer fällt, sondern das auf uns, auf jeden Einzelnen, auf uns Menschen kommt. Soweit einmal die Einleitung dieser Predigt. Die längste Einleitung ever. Jesus, ich möchte dein Wort segnen. Ich möchte dir danken, dass du dein Leben gegeben hast. Und du bist nicht im Tod geblieben, du hast die Sünde der Welt auf dich genommen, du hast den Tod besiegt, du bist auferstanden und du hast den Weg gebahnt, dass wir diesen Tag heute feiern dürfen. Danke, dass alles hingearbeitet hat auf diesen Tag, der vorausgesagt wurde, dass der Heilige Geist kommt auf jeden Einzelnen. Danke, Geist Gottes, dass du dein Wort inspirierst und dass du es zum Leben erwächst bei jedem Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Wir schauen uns die Apostelgeschichte an, zweites Kapitel. Und da heißt es, zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Ich habe die Verse in der Apostelgeschichte unzählbar oft gelesen. Ich kann es dir nicht sagen, weil die Apostelgeschichte gehört mit zu meinen Lieblingsbüchern. Wir bekommen Einblick in das Leben der ersten Gemeinde. Die Evangelien zeigen uns die starken Geschichten von Jesus und das ist so beeindruckend. Und dann darfst du nicht aufhören zu lesen, sondern dann springst du in die Apostelgeschichte und du siehst, wie sich das weiterentwickelt. Und es ist so, wie wenn all das mit Jesus, seinem Kommen, seinem Tod, aber auch seiner Auferstehung nur Sinn macht, wenn wir auf Pfingsten schauen. Pfingsten ist Geburtstag der Kirche unseres Herrn Jesus Christus. Hey, Glückwunsch der Kirche Jesu. Aber erst jetzt ist mir irgendwie das besonders aufgefallen, obwohl ich es schon so oft gelesen habe. Ein Wort, das finde ich so einen krassen Unterschied macht. Da heißt es, zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren Meine Entdeckung ist die, ich habe so den Eindruck, an Heiligabend sind alle da. An Ostern kommen noch viele. Und an Pfingsten, ausgerechnet am Geburtstag, einige. Und ich habe so das Empfinden, dass wir wieder ein neues Bewusstsein schaffen müssen für dieses wunderbare Fest, das Jesus gekommen ist und er hat ausgerufen, die Gründung der ersten Gemeinde. Hey, es ist Geburtstag der Kirche, das sollten wir nicht fern sein. Es ist nur so ein Randgedanke, der mir einfach wichtig geworden ist. Die erste Gemeinde am Pfingstfest, sie waren alle zusammen. Kein einziger wollte das verpassen. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Hast du es heute Nacht mitgekriegt, wie es angefangen hat zu stürmen? Schlafzimmerfenster bei uns war weit geöffnet und plötzlich kam der Wind und immer mehr und das Rollo hat geflattert und wow, da hat sich etwas angekündigt und ich dachte sofort, oh, ein Brausen, ein gewaltiger Sturm, der das Haus erfüllt. Und so war es bei der Urgemeinde, da waren die Jünger zusammen und sie warteten genau auf den Moment, den Jesus angekündigt hat. Er hat gesagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen und dann kommt der Geist Gottes mit einem Wind, mit einem Brausen, dort, wo sie zusammen sind. Eine gewaltige, unsichtbare Kraft. Und der Wind des Heiligen Geistes, der Wind des Lebens, fegt so das Alte der Enttäuschungen, der Resignation, des Unglaubens, der Trauer. Er fegt das alles mit seinem Wind hinweg. Ich glaube, dass der Heilige Geist auch in deinem und in meinem Leben ausräumen will, mit allem Negativen, mit allen Zweifeln, mit dem Unglauben, mit dem, was uns niederdrücken will. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Heilige Geist mit einem ganz frischen Wind hineinkommen will in dein Leben, in unsere Familien, an die Arbeitsstätte, hineinkommen will in die Kirchen unseres Landes. Hey, es gibt so viele Kirchen und ich rede nicht von einer Konfession oder Denomination. Ich glaube, dass die Kirchen unseres Landes wieder gefüllt werden mit Menschen, die Gott suchen. Und der Heilige Geist kommt und er sucht die Menschen heim. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. Wie konnte das passieren? Sie waren doch im Gebet, da hat man normalerweise die Augen geschlossen. Nein, plötzlich passierte so Außergewöhnliches, dass ich überzeugt bin, der Erste fing an, etwas zu blinzeln. Der Zweite schaute, wow, überall Feuerzungen, überall. Der Heilige Geist ist im Raum, Brausen, Wind und jetzt das Feuer, das vorher im Alten Testament ja bekannt war, für den Bundesschluss, für die Heimsuchung Gottes auf den Tieropfern. Jetzt kommt der Heilige Geist und lagert sich auf jedem Einzelnen. Niemand war ausgenommen. Jeder, genau wie es angekündigt war durch die Propheten. Der Heilige Geist fiel auf alle, die in Erwartung waren, auf alle, die sagten, Geist Gottes, ich will dich empfangen. Komm auf mein Leben. Und dann fingen sie plötzlich an, alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Tausende Menschen in Jerusalem wurden angezogen und sie hörten dort die erste Gemeinde in ihrem Dialekt Gott anbeten. Das war so stark. Weißt du, die Nationen, die Welt um uns herum muss uns als Kirche wieder verstehen. Muss man zugegeben über diese Aussage etwas nachdenken. Ich glaube, dass wir als Kirche die beste Zeit vor uns haben. Woher weiß ich das? Weil die Krisen, die auf uns zurollen, in denen wir stehen, werden Menschen ins Nachdenken bringen. Und dann braucht es eine Kirche, die die Antwort bringt und zeigt, die Kirche unseres Herrn Jesus Christus ist die Hoffnung für diese Welt. Nicht politische Schachzüge, nicht menschenerdachtes Werk. Christus und seine Kirche, Menschen, die man wieder versteht, die sich auszeichnen durch Liebe, durch Respekt. Das ist die Hoffnung für diese Welt, die Kirche unseres Herrn. Und wir feiern heute Geburtstag. Wir erinnern uns nicht nur an machtvolle Dinge, die damals geschehen sind vor 2000 Jahren. Wir strecken uns aus nach dieser Kraft des Heiligen Geistes, auch in dieser Zeit, ihr Lieben. Nicht nur die Welt drumherum hat die Gemeinde verstanden, die Gemeinde hat auch sich verstanden. Ein Herz und eine Seele. Studier das einmal in der Apostelgeschichte. Du sagst, oh, es gab doch auch Schwierigkeiten. Ja, die gab es auch. Die mussten gelöst werden. Aber das, was Jesus so eindringlich gebetet hat, dass die Jünger ein Herz und eine Seele sind, dass die Gemeinde sich versteht, genau das war es, was den Unterschied gemacht hat. Die großen Zeichen und Wunder, hey, die waren schön und beeindruckend, dass der Lahme wieder springen konnte, dass die tauben Ohren aufgetan, die blinden Augen, ja, all das wünschen wir uns auch. Aber weißt du, das ausschlaggebende Zeichen war, dass da eine Gruppe zusammenkommt, die sich lieben. Das hat die Gemeinde so attraktiv gemacht. Sie haben sich verstanden. Und da hat sich die erste Gemeinde komplett darauf eingelassen, immer wieder sich auf die Führung des Heiligen Geistes zu vertrauen. Und das möchte ich auch dir sagen. Lass auch du dich darauf ein, auf die Führung des Heiligen Geistes. Dein Leben wird so viel mehr bunter, wird bereichert. Du wirst ein Segen sein und wirst selber Segen erfahren. Gott spricht zu uns. Letztes Wochenende haben wir Einweihungswochenende. Ich hatte die Pause bei den Veranstaltungen genutzt, um noch einkaufen zu gehen. Der Kühlschrank war irgendwie leer und dann bin ich losgezogen. Stand dort an der Theke beim Einkaufen und dann bedient mich eine junge, sehr freundliche Frau. Und ich hatte noch nie mit ihr zu tun. Sie sagte, ich bin neu hier. Und sie entschuldigte sich für ihr gebrochenes Deutsch, das gar nicht gebrochen so war. Ich habe das alles sehr gut verstanden. Sie hat viel, viel besser Deutsch gesprochen wie ich Ukrainisch. Und ich gab so meine Bestellung auf, dann sagt der Geist Gottes, frag die Frau, woher sie kommt. Jetzt musst du wissen, das ist jetzt nicht unbedingt Standard bei mir, dass ich beim Einkaufen jeden frage nach den Eheproblemen oder wo sie herkommen oder nein, man macht seinen Einkauf so, wie du das auch machst, wünscht noch alles Gute und so, ist freundlich zu den Leuten. Da, wo man kann, gibt man ein Trinkgeld, großzügig. Und dann stand ich da an der Theke und rang so mit mir und habe gesagt, Gott, ich kann die junge, hübsche Verkäuferin jetzt nicht fragen, wo sie herkommt. Ich fühle mich nicht wohl bei dem Gedanken. Und Gott sprach doch intensiv, tu es. Und so habe ich gelernt in den Jahren, auf Gottes sanfte Stimme, auf das Reden des Heiligen Geistes zu hören. Ich sage, wo kommen Sie denn her, darf ich Sie fragen? Ich sagte, ich komme ursprünglich aus der Ukraine, aber ich habe 2 Jahre in London gelebt und dann sind wir umgeswitcht auf Englisch und da war sie wie ein Fisch im Wasser. Das war, wow, das war ihre Sprache und sie berichtete mir, dass es doch einen Unterschied gibt zwischen London und Baden-Baden. Wer hätte es gedacht? Und dann habe ich ihr erzählt, was ich so mache und habe sie eingeladen fürs Jubiläumswochenende und für die Gottesdienste im Gospelhaus. Dann kriegt sie große Augen, nachdem sie erfahren hat, ich bin Pastor, sagt, oh, mein Papa ist Pastor in Odessa. Und plötzlich habe ich gemerkt, der Geist Gottes hat jemanden gesucht. Es geht nicht länger um Lebensmittel, es geht um viel, viel mehr. Ich möchte dich einladen, dich zu öffnen für Gottes Reden. Schau, Gott spricht am häufigsten durch sein Wort zu mir. Der Heilige Geist zeigt mir Dinge aus seiner Heiligen Schrift. Aber Gott redet auch durch Menschen zu mir. Ich bin so dankbar für Menschen, die in mein Leben hineinsprechen. Ich bin dankbar, dass Gott durch meine Frau oft zu mir spricht, durch andere, durch euch, durch Situationen, manchmal auch durch diese innere Stimme, wie vorhin, wie ich es berichtet habe. Der Heilige Geist unterstützt uns im Gebet. Wenn dein Gebetsleben langweilig geworden ist, lade den Geist Gottes wieder ein, dass er es lebendig macht. Wenn deine Bibellese langweilig geworden ist, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dir die Geschichten lebendig macht und dir zeigt, wie du die Dinge anwenden kannst in deinem Alltag. Und noch etwas tut der Heilige Geist. Er setzt Leidenschaft frei für das Wichtigste in dieser Welt, dass Menschen nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Es gibt eine Studie, die gemacht wurde, warum in den Kirchen einige Menschen nicht mehr zurückkehren, die vorher sehr, sehr gut im Gemeindeleben integriert waren. Und dann wurde da befragt, ob ein Grund sein kann, Bequemlichkeit. Und tatsächlich dachte ich auch, vielleicht ist der ein oder andere in der Corona-Zeit ein bisschen bequem geworden. Aber das ist kein Grund, warum nun Häuser werden gestrichen und Vorgärten gerichtet. Menschen sind nicht bequem an sich. Dann hat man untersucht, ist es vielleicht Angst? Aber nein, die Stadien sind voll, die Fußballstadien, und auch Christen gehen dorthin. Warum auch nicht, wenn es beim VfB ist? Ich war natürlich gespannt, was kommt raus bei dieser Studie? Und das Ergebnis ist erschütternd. Es wurde berichtet von Gleichgültigkeit, dass Menschen einfach der Kirche gegenüber gleichgültig geworden sind. Und das kann passieren. Gleichgültigkeit kann sich in deine Ehe einschleichen, in deiner Familie, an deinem Job, dass dir Dinge egal sind, aber eben auch in einer Kirche. Und nun war natürlich für mich die Frage, wie sieht die Lösung aus? Was ist das Gegenmittel gegen Gleichgültigkeit? Und das möchte ich gerne zum Schluss dieser Predigt sagen. Es ist absolute Leidenschaft, brennen für Gott. Geist Gottes kommt, Feuer auf deinem Haupt. Und du fängst an, weil der Geist des Gebets in dir freigesetzt ist. Du hast wieder Lust an seinem Wort, sagst, ich möchte viel tiefer eintauchen. Ich kann keinen Tag, ohne zu sehen, was Gott für mein Leben bestimmt hat. Und du fängst an, in dieser Leidenschaft die Dinge umzusetzen. Gott sprach zu einem Pärchen, die zusammenleben seit Jahren. Sie kommen zum Glauben und plötzlich merken sie, wir sollten das tun, was die Heilige Schrift sagt, nämlich heiraten. Andere kommen aus einem Lebensstil der Zerstörung heraus und merken, der Geist Gottes sagt, hör auf, den Frieden zu suchen in Tabletten, in irgendwelchen Suchtmitteln, Alkohol, Nikotin, Spielsucht. Ich führe dich raus in ein Leben der Freiheit. All das will Gott tun. Weißt du, wenn du das erfahren hast, dann kannst du nicht kalt irgendwo sitzen und zuschauen, wie andere Leute gegen die Wand fahren. Dann wird in dir etwas geweckt und du sagst, ich möchte unbedingt die beste Botschaft der Erlösung von Jesus und seiner Kirche anderen mitteilen. Und einer Welt zeigen, dass es eine Kirche gibt, die die Hoffnung ist für diese Welt. Ich lade dich ein, aufzustehen. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, spürbar. Du bist es, der die harten Herzen weich macht. Du bist der starke Arm, der in der Lage ist, zu retten, zu heilen und zu befreien. All das ist nur bei dir möglich. Danke, Geist Gottes, dass du jetzt dich lagern willst auf jedem Einzelnen, in jedes Leben hineinkommen. Und wir wollen uns dir als ein lebendiges Opfer bringen, als Tempel des Heiligen Geistes. Fühl dich wohl in unserem Leben und vergib da, wo wir dich abgelehnt haben. Danke, dass du uns reinigst jetzt, dass du uns füllst mit den guten Gedanken, mit Visionen. Ich bete, dass Träume, göttlich inspirierte Träume, freigesetzt werden unter uns. Wir eintauchen mehr und mehr in den Raum des Übernatürlichen, in den Raum des Geistes. Danke, dass du das alles tust. Und wir weihen uns dir. Wir sagen, vergib uns, Herr, da wo Gleichgültigkeit war, dem größten Werk, das auf dieser Erde geschehen ist, wo wir gleichgültig dir waren und deiner Braut, deiner Gemeinde. Danke, dass du uns neu füllst mit deinem Feuer. Heiliger Geist, du verzehrst alles, was uns nur zerstören will. Du nimmst die Gedanken des Unglaubens und des Zweifels hinweg und füllst uns mit göttlicher Liebe. Dass wir unserem Gegenüber respektvoll begegnen. Dass wir einander höher achten als uns selbst. Dass wir uns mit Wertschätzung, mit Vergebungsbereitschaft begegnen. Danke, dass du das alles tust, Herr. Während du deine Augen geschlossen hältst und im Gespräch bist mit Gott, möchte ich gerne mich an die Personengruppe wenden, die hier ist und sagt, ich weiß nicht, ob mein Leben mit Gott in Ordnung ist. Aber wenn es diesen Gott gibt, ich möchte ihn einladen, dass er in mein Leben kommt und mir meine Sünde und meine Schuld vergibt. Wenn Sie heute einen Neuanfang sich wünschen in Ihrem Leben, jetzt ist die Gelegenheit, ein Zeichen zu setzen, indem Sie Ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken und damit sagen, Jesus, hier bin ich und ganz bewusst stelle ich mich deinem Ruf. Wo immer heute Morgen jemand ist, auch oben auf der Galerie, hier unten, lade Sie ein, Ihre Hand dem Himmel entgegenzustrecken, ein Signal zu setzen und zu sagen, Jesus, ja, hier bin ich. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, ja. Und wir wollen jetzt zusammen beten. Und wenn in dir der Wunsch ist, zu sagen, ich möchte mehr Geist Gottes von deiner Leidenschaft, von dem Feuer. Ich möchte mein persönliches Pfingsten heute erleben. Vielleicht sprichst du auch noch nicht in dieser neuen Sprache, aber du sehnst dich danach. Sei gewiss, Gott ist dir nicht fern. Gott ist dir nahe. Der Geist Gottes fällt auf alles Fleisch. Und ich lade dich jetzt ein, mit mir zu beten. Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Und fülle mich komplett aus. Nimm jede Sünde hinweg. Jeden Gedanken des Unglaubens und Zweifels. Schenk mir göttliche Visionen. Lass mich deinen Plan, oh Gott, erkennen für mein Leben. Ich will ein Segen sein. Geführt und geleitet durch dich, oh Gott. In Jesu Namen.